Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine wunderhübschen Co-Hosts Tim und Tom.
Merkt ihr es, er hat mich zuerst genannt.
Das war keine Ordnung in der Rangordnung der Schönheit, ihr seid beide wundervoll. Ja, heute geht es um das Thema Europa, die Zukunft Europas, denn Europawahlen stehen ganz kurz bevor. Ich glaube irgendwann Anfang Juni sind die. Und in diesem Rahmen wollten wir uns einfach mal mit ein paar Wahlprogrammen von Parteien auseinandersetzen, was ja an sich ganz grob so eine Richtung vorgibt, wie es denn in den nächsten 5 Jahren bis zur nächsten Wahl vorangeht. Wir haben uns eben, wie gesagt, diese Wahlprogramme angeschaut, haben uns ein bisschen eine Zusammenfassung darunter gemacht und wollen uns eben ein paar der Kernpunkte der jeweiligen Parteien anschauen. Wir werden aber auch ein bisschen dieses Parteispektrum uns anschauen. Ja, es gibt ein bisschen was mehr auf der rechten Seite des Zentrums, mehr auf der linken Seite des Zentrums und versuchen das Ganze ein bisschen zu evaluieren. Und dann als natürlich krönender Abschluss wird es die Vier Muskeln wenig hier in Evaluierung und Einschätzung eines optimalen Parteiprogramms geben, wie wir Europa sehen würden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, im Vorhinein zu sagen, dass wir alle Europa als Konzept ziemlich gut einschätzen. Ich glaube, da würde keiner von uns irgendwie sagen, dass eine europäische Kooperation irgendwas Schlechtes ist. Ich glaube, es geht hier nur um die Art und Weise, wie das gestaltet wird. Und ich glaube, das ist der Grundtonus, den man hier immer im Hinterkopf behalten sollte. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in die ganze Geschichte. Wir können gerne mit den großen oder wie man sie im Englischen sagt, Big Tent Parteien beginnen. Also das ist beispielsweise sowas wie eine CSU, CDU. Und die SPD, ich glaube, die räumen schon ganz gut ab, wobei sie natürlich in den letzten Jahren auch einiges verloren haben. Tatsächlich, anderer Gedanke, lass uns mit Volt anfangen. Das ist nämlich die Europapartei. Die gibt es, glaube ich, seit der letzten Europawahl so ziemlich, wirklich. Vorher sind die mir nie wirklich aufgefallen, aber ich war jetzt natürlich auch vor 10 Jahren selber auch nicht so super politisch engagiert, muss ich sagen. Aber das ist ja eine Partei, die extrem stark für ein Zusammenschmelzen Europas steht. Ne? Also sie wollen ein föderales Europa, Wahlprogramm, ein stärkeres Europa. Und ich glaube, hier sind zwei wichtige Punkte, ist eine gemeinsame Sicherheit und Außenpolitik. Es gibt beispielsweise jemanden wie Emmanuel Macron, der ja sehr stark für eine europäische Armee argumentieren ist. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger. Wie steht ihr für so eine, ich würde sagen, manche Leute nennen das die Vereinigten Staaten von Europa. Wie seht ihr das?
Ich stehe dem Konzept einer europäischen Armee tatsächlich kritisch gegenüber. Ich finde, das sollte weiterhin Befugnis der einzelnen Länder sein, was sie für eine Verteidigungspolitik bevorzugen. Vor allem bin ich mir da sehr unsicher, was denn jetzt eine europäische Armee für eine Funktion erfüllen soll, die jetzt noch nicht erfüllt wird. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man da im Zuge der aktuellen Krisenherde das Gefühl hat, man steht davor, dass man sich als Europa geschlossen gegen einen Aggressor vielleicht verteidigen muss, vielleicht auch irgendwie eingreifen muss in der Weltpolitik. Wobei ich dabei immer eher sehe, dass wir ja schon im NATO-Bündnis sind, was ja diese Funktion eigentlich für uns einnehmen sollte und dann zusätzlich ja noch auf Landesebene eine Verteidigungspolitik haben, die sich ja auch um dieselben Fragestellungen kümmert, dann würde man jetzt noch eine dritte mittlere Instanz einschalten, die dann da auch mitmischt und ich wüsste jetzt nicht, was das für einen Mehrwert insgesamt bieten sollte.
Also grundsätzlich glaube ich, dieser Gedanke einer gemeinschaftlichen europäischen Verteidigung, der kommt auch sehr daher, dass viele, die sich ein starkes und gemeinschaftlich zusammengeschlossenes Europa wünschen, vielleicht auch wie die Vereinigten Staaten von Europa, viele aus dieser Richtung haben, glaube ich, so eine latente Amerika-Kritik da drin, dass sie sagen, wir haben einfach in der NATO viele kleine Player und einen richtig großen und das ist ein Problem, weil Amerika einfach den Ton angibt. Und ich glaube, die Vorstellung ist die, dass man dann als vereintes Europa einen ähnlich großen oder zumindest einen deutlich größeren Militärapparat stellen kann, als jeder einzelne Mitgliedstaat das macht und somit dann auch den Amerikanern, ich sage es mal in Anführungsstrichen, auf Augenhöhe begegnen kann, wenn es um globale Konflikte geht, die außerhalb Europas sind. Und bei der Idee, wenn das denn die Motivation ist, da muss ich sagen, da glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass die Amerikaner jemals da von dieser Vormachtstellung abkommen würden, dass sie sich das irgendwie nehmen lassen. Ich glaube auch nicht, dass sie mit uns Europäern auf Augenhöhe über Verteidigung reden wollen. Und ich glaube, dass die Redundanz dann ziemlich teuer wird, einfach nur finanziell. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube einfach nur, dass es sehr, sehr teuer wird. Vielleicht hat man eine Präferenz dafür, massiv in die Rüstung zu gehen. Gibt sicherlich jetzt in den letzten Jahren genug Anzeichen, um das eher zu machen als nicht zu machen. Sieht man ja in Polen. Aber grundsätzlich, was ich ziemlich kritisch finde, ist diese Idee, dass man alles homogenisiert. Das werden wir nachher beim Wirtschaftsraum wahrscheinlich noch mehr im Detail besprechen. Aber ich glaube, Europa ist viel zu divers, als dass das sinnvollerweise funktionieren würde. Also in Amerika wurde das alles in relativ ähnlicher kultureller Prägung alles gegründet und aufgebaut. Und das haben wir hier einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wir uns da gegenseitig immer mega im Weg stehen werden, wie es ja jetzt auch schon oft gang und gäbe ist. Und was mich auch, was mir sehr komisch vorkommt bei diesem Vereinigten Europäischen Militär ist, wie macht man das dann mit dem Zahlen? Also wo kommt die Kohle her? Wie teilt man das auf die Mitgliedstaaten auf? Weil wir haben ja in Europa das, die zum Beispiel bei der Zentralbank auch, aber auch beim Parlament, so dass die kleinen Länder untergewichtet sind, was ihre Stimmkraft pro Person angeht. Und das könnte man ja nicht übertragen auf den finanziellen Aspekt des Heeres oder der Marine oder whatever, weil die ja nicht die Kohle dafür haben und die kleinen Länder in Europa ja tendenziell auch pro Kopf ärmer sind als die größeren. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele schwierige Fragen zu beantworten sind. Und letzten Endes, was dann die Krönung aufsetzt, ist dann sowas wie, es gibt ja in der EU Atommächte beziehungsweise eine Atommacht. Und ist denn Frankreich denn wirklich dabei, das dann ans EU-Heer abzutreten? Oder hat dann Frankreich als einziges nochmal eine richtig krasse nationale Verteidigungslinie über Atomkraft oder beziehungsweise Atomnuklearwaffen? Das würde natürlich auch irgendwie meiner Meinung nach zu Spannungen führen.
Also viele, viele coole Punkte, die ihr angesprochen habt, um das kurz nochmal zu adressieren. Ich glaube, da gab es eine recht klare Diskussion in den 80ern in Frankreich, ob sie eben ihren nuklearen Schutzschild, also ich meine, es ist ja kein Schutzschild, es ist ja nicht mehr ein Abschreckungsschild, ob sie den auch europaweit ausweiten wollen würden. Und damals war das recht klar entschieden, dass das eben nicht passieren wird. Und dementsprechend wird es auch nicht passieren für eine europäische Armee. Ja, Fragen, die sich beispielsweise bei mir aufwerfen, ist, wer würde die Vorherrschaft über so eine Armee haben? Also wer entscheidet denn jetzt darüber, ob beispielsweise ein Pole oder ein Portugiese jetzt irgendwie hier sein potenzielles Blut vergießen muss, wobei das irgendein Konflikt irgendwo anders ist. Ich glaube, dass man beispielsweise einfach die europäische Integration in NATO stärken könnte. Es ist ja auch die Frage, in welchen Sachen von Sicherheit muss man gegenüber der USA auf gleichem Stand argumentieren können. Ja, es ist die Frage, ich meine, an sich, gegen wen müsste sich denn Europa verteidigen, es sei denn gegen Mächte aus dem Osten, sehe ich jetzt halt nicht unfassbar viel Großes. Man könnte über Grenzsicherheit reden, was jetzt allerdings ich nicht im Aufgabengebiet einer Verteidigungsarmee sehe, also auf keinsten. Von daher fallen mir jetzt auch nicht viele Fälle ein, wo sich nicht die NATO und eine europäische Armee überlappen würden. Und wir hatten jetzt halt kurz vorhin das Konzept der Vereinigten Staaten von Europa angesprochen. Und du hast vorhin schon gesagt, Tim, wir haben extremst hohe Heterogenität in Europa. Und für viele Leute, die ein, ich glaube, stärkeres Europa und ein stärker zusammengeschlossenes Europa fordern, ist es, ich will nicht sagen ein Dorn im Auge, aber sie sehen es eigentlich als Hindernis. Und ich finde es extremst schade, denn ich finde die Heterogenität in Europa fast schon wunderschön. Ja, also ich kann einfach irgendwo in ein anderes Land gehen, habe eine komplett andere Kultur und muss da vielleicht nur zweimal im Zug umsteigen, so, ne? Fuck you, Deutsche Bahn, I guess. Aber es ist jetzt hat man Spaß beiseite, aber beispielsweise in Amerika muss ich Meilen weiter verfahren. Ja, fahre ich 600, 700 Meilen, bin trotzdem immer noch in demselben Shithole-State, in dem ich vorher war. Also jetzt hat nichts gegen Amerika. Es gibt auch echt coole, coole Geschichten in Amerika. Also ich bin jetzt auch nicht wirklich der überzeugte Amerika-Kritiker, aber ich glaube, diese Diversität ist, ich glaube, eher eine Stärke, als dass sie ein irgendwas ist, was man versuchen muss zu überkommen. Und du hast vorhin angesprochen, dass man irgendwie kulturelle Homogenität hat, in beispielsweise in Amerika. Und die gab es anfangs, aber jede Gesellschaft auf, ich will sagen, kommunaler Ebene oder auf kleinerer Ebene wird immer dazu tendieren, ihre eigene Subkultur zu entwickeln. Und das sieht man natürlich auch, ja. Also ich habe irgendwelche Südstaatler und die sind komplett anders als von den Leuten, die irgendwie in San Francisco oder in Oregon an der Küste leben und wohnen und da ihre eigene Kultur aufgebaut haben. Und dementsprechend sieht man, ich weiß jetzt nicht, wie ernst zu nehmen das ist, aber es gibt beispielsweise Bewegungen für Texit, ja, also den Ausstieg von Texas aus den Vereinigten Staaten. Und ich kenne Leute, Köpfe, die ich jetzt nicht als unfassbar dumm einstufen würde, die das ernsthaft diskutieren und sagen, an sich ist der Case dafür sehr, sehr stark. Und meine Überlegung geht dann immer, okay, wieso passiert das jetzt? Wieso denken Leute darüber so nach? Na gut, weil sehr, sehr viel Macht in den letzten, ich würde sagen, 40, 50 Jahren von beispielsweise Bundesstaaten an das zentrale Organ des Weißen Hauses geflossen ist, was dafür gesorgt hat, dass eben diese kulturellen Unterschiede und unterschiedlichen Präferenzen bezüglich aller möglichen Sachen, ja, Sparrate und Immigration und hast nicht alles gesehen, einfach so unterschiedlich sind und dann versucht werden, unter einen Hut zu stopfen, wobei wir dann wieder bei den Vereinigten Staaten von Europa sind, dass man das alles halt irgendwie vereinigen möchte, dass ich da einfach sehe, dass, okay, klingt vielleicht erstmal ganz nett, wenn man aber 3 Minuten drüber nachdenkt, vielleicht nicht mehr ganz so.
Ich sehe das, was du sagst, schon auch irgendwie als eine gewisse Gefahr, wenn man sich jetzt für diese Lösung einer europäischen Gesamtarmee entscheiden würde, dass dann die Verlierer von diesem Bündnis, also die, die netto irgendwie entweder draufzahlen oder die sich übergangen fühlen in der Befehlshierarchie zum Beispiel, dass die dann das als Anschluss nehmen können, auch über einen Exit nachzudenken. Also vielleicht kann es natürlich auch ein Anreiz sein für Großmächte, dass die halt dann die Befehlsgewalt über noch mehr kleinere Armeen bekommen könnten, dass die dann überlegen, okay, das lohnt sich ja doch tatsächlich hier, das Bündnis, vielleicht kommt dann England wieder rein. Ich bezweifle es natürlich, aber das ist schon tatsächlich auch ein kritischer Punkt. Und darüber hinaus auch frage ich mich, haben wir nicht sowieso ein Verteidigungsbündnis? Also im Falle des Angriffs auf einen EU-Mitgliedstaat müssen dann nicht sowieso alle anderen EU-Mitgliedstaaten bei der Verteidigung helfen? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch auf dem Schirm?
Ich weiß es tatsächlich nicht, ob es so das Äquivalent eines Artikel 5 in der NATO in der EU gibt. Allerdings, wenn ich jetzt darüber nachdenke, eben, oder wie groß sozusagen die Überlappung zwischen EU-Staaten und NATO-Staaten ist, also mit dem Beitritt Schwedens und Finnlands jetzt in die NATO, ist da jetzt auch nicht mehr beispielsweise an der nordischen Front jetzt halt so groß, wo jetzt halt irgendwie ein Unterschied ist. Also ich weiß gar nicht, ob da überhaupt so, also ich meine, klar, die Türkei ist Mitgliedstaat der NATO, nicht der EU, aber ich glaube, ansonsten gibt es nicht wirklich viel, wo da jetzt halt noch irgendwo ein Unterschied herrscht. Vielleicht irgendwo auf dem Baltikum, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf dem Balkan, nicht auf dem Baltikum. Das sind natürlich alle Estland, Lettland, Litauen, die sind natürlich auch in beiden Organisationen vertreten. Aber ja, gebe ich dir natürlich recht, das ist ein Kalkül eines individuellen Staats. Ja, ist der Nutzen, den ich hieraus ziehe, ob ich jetzt halt in dem Club mitmache, mit all seinen Regeln und Beschränkungen und so weiter, ist es mir das wert, da drin zu bleiben, von dem, was ich daraus ziehe. Und beispielsweise haben wir damals 2016 gesehen, dass es für eine Mehrzahl von Briten, ob das jetzt irgendwie repräsentativ oder was weiß ich ist, sei dahingestellt, aber für eine Mehrzahl eben war, dass sie gesagt haben, nein, es ist eben nicht mehr lohnend für uns, wenn wir sozusagen die Pros und Cons aufstellen und dann irgendwie voneinander abziehen, und dann war halt irgendwie die Liste der Nachteile länger. Und dann haben sie gesagt, na gut, das war's dann. Ciao.
Das bringt uns gleich auch zu einem anderen Gedanken, der, glaube ich, vernachlässigt wird, aber eigentlich im Herzen der ganzen Idee stehen sollte. Und ich glaube, der Grund, warum ein Bündnis funktioniert, ist nur dann gegeben, wenn eben die Teile dieses Bündnisses ineinander in einer Art positiven Konkurrenz stehen können. Also wenn du einen Dachverband hast und da sind viele kleinere Bereiche drin und die müssen halt einfach gegeneinander auf freundliche Weise sozusagen kooperativ, aber auch trotzdem im Wettbewerb stehen. Und wenn das gegeben ist, dann wird das System langfristig einfach immer besser, weil die Leute einfach gezwungen sind, hey, schau mal, wenn wir jetzt hier Mist machen, dann gehen unsere Einwohner weg oder gehen die Unternehmen weg, weil die können einfach 20, 30 Kilometer fahren, dann sind sie im nächsten politischen Umgebungsfeld sozusagen, geografisch betrachtet, und dann müssen wir eben aufpassen. Und wenn wir halt in eine Situation kommen, wo wir dann einfach immer den Exit suchen, anstatt mit den anderen in Competition zu stehen, dann weiß ich nicht, was sich da langfristig jetzt als evolutionsmäßiger Benefit herauskristallisieren soll. Weil ich meine, du kannst das Bündnis nicht so machen, dass sie nicht austreten dürfen. Das macht auch keinen Sinn mehr. Ja. Aber du kannst es auch nicht so machen, dass sie dann irgendwie einfach alle austreten, nur weil ihnen irgendwas nicht passt. Und das ist ein sehr schmaler Grat. Und gerade wenn wir zum Wirtschaftsraum kommen, sind wir, glaube ich, in Europa nicht geeignet dafür, dass es ein komplett eigener Wirtschaftsraum ist. Also wir sehen das schon mit dem Euro. Das nehmen wir jetzt in Deutschland nicht so wahr, weil wir von der stärkeren Seite der Währungen früher reingekommen sind. Aber wir haben damit schon die Leute im Süden richtig hart geknüppelt. Also wenn ihr euch mal anguckt, was eine durchschnittliche Person in Griechenland oder in Spanien verdient, ja, es ist richtig, richtig wenig und die Preise dort sind trotzdem voll ähnlich zu dem, was wir zahlen müssen. Also in Madrid, wenn du da im Niedriglohnsegment bist, dann verdienst du nicht mal genug Geld, um dir eine Wohnung leisten zu können. Da bist du gezwungen, in einer WG zu leben, damit du überhaupt überlebst. Also damit du von deinem Gehalt dir Essen und Unterkunft kaufen kannst. Und das sind schon Zustände, die schon darauf auch zurückzuführen sind, dass wir eben mit diesem vereinheitlichten Wirtschaftssystem die Möglichkeit erlaubt haben, den Lebensstandard sozusagen wie so ein Vampir einfach aus anderen rauszusaugen. Und profitiert haben ja auch nicht die Durchschnittsdeutschen oder die Durchschnittsfranzosen, sondern natürlich auch eher die eben das Kapital davor auch schon maßgeblich kontrolliert haben. Und im Sinne der Gleichberechtigung und der sozialen Gerechtigkeit, glaube ich, ist es insgesamt, obwohl das jede Pro-Europa-Partei eigentlich als Kernpunkt hat, glaube ich trotzdem, ist es insgesamt sinnvoller zu sagen, hey, wie können wir uns denn als Region erstmal stärken, bevor wir jetzt in den nächstgrößeren Dachverband reingehen, all unsere Autonomie aufgeben und am Ende einfach der Gnade Brüssels unterliegen.
Man muss das, glaube ich, klarifizieren, sozusagen, du meinst jetzt als Wirtschaftsraum, ich glaube, die EU als Wirtschaftsraum kann definitiv existieren, beispielsweise, dass wir hier durch Schengen oder sowas den freien Güterverkehr haben und so, ich glaube, das ist extremst wichtig.
Ja, gerade absolut, wenn man sagt, ja. Wenn man mir geht es jetzt darum, dass man zentralisierte Prozesse hat, die eben wirklich die Wirtschaftspolitik vorschreiben für die EU und das dann alle Mitgliedstaaten gleichermaßen umsetzen müssen. Das halte ich für das Problem.
Genau, also es gibt hier beispielsweise Unterschiede, ja, ob man jetzt also den Wirtschaftsraum einfach nur darüber definiert, ob er beispielsweise dieselbe Währung hat, ob man dann sagt, okay, das ist der Währungsraum. Weil wenn man sagt, okay, das ist irgendwie der Währungsraum, dann kommt man auch recht schnell in einen Fiskalraum, ja, wo man sagt, man möchte ein gemeinsames EU-Budget haben. Und das ist ja auch etwas, was, um mal ein bisschen zurückzukommen auf unser anfängliches Setting, was viele von den Parteien, die, ich will jetzt sagen, nicht pro Europa sind, weil eigentlich fast alle, bis auf ein paar, pro Europa sind, aber im Prinzip die eine stärkere Machtverlagerung hin auf die europäische Ebene fordern, als Hintergedanken haben. Nämlich, dass man sagt, man möchte irgendwie mehr starke Fiskalkompetenzen beispielsweise auch in Brüssel festlegen. Und eben wenn man einen monetären Raum festlegt, der beispielsweise jetzt europaweit ist, dann ist das was, wo du auf langer Frist nicht drumherum kommst. Und das sind ja auch Sachen, wo wir schon seit Ewigkeiten drumherum reden. Ja, ob das jetzt irgendwie Verschuldung der unterschiedlichen Staaten hast, wo du irgendwie extremst hohe Spreads zwischen den Anleihen der deutschen Bundes, also zwischen deutschen Bunds und der italienischen Staatsanleihen hast. All diese Geschichten, da kommst du nicht drum rum. Und ich glaube wirklich, dass ein gemeinsamer Währungsraum in der langen Frist Europa nicht dienlich sein wird. Und weil man eben nicht drum rumkommt, die Zentralisierung von der Fiskalpolitik zu haben. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, die jeweilige Heterogenität der Länder ist so extremst hoch, also was beispielsweise auch die Wirtschaftssektoren angeht, die Altersstruktur, all diese Sachen, ja, also beispielsweise Sparquoten, ja, in einem Land, in dem die Sparquote viel, viel höher ist, hat an sich eine ganz andere Zinsstruktur als ein Land, wo die Sparquote viel niedriger ist. Und das ist ja beispielsweise abhängig vom Alter, aber auch irgendwie von kulturellen Faktoren, von Investitionsmöglichkeiten. All diese Geschichten fließen damit rein, wo ich mir denke, das macht es irgendwie sehr schwierig, hier das zu vereinheitlichen. Und wie schon gesagt, ich meine, die meisten Parteien, auch diese Big Ten-Parteien, sind ja eben für eine stärkere Zentralisierung dessen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Europa als Wirtschaftsraum nicht gut dasteht. Ja, als Wirtschaftsraum vollkommen, ja. Also, dass man irgendwie hier freie Güter hat, die sich bewegen können, dass man innerhalb des, als EU-Bürger beispielsweise sagen kann, hey, ich arbeite jetzt hier. Ja, also, das sehe ich als ein extrem großes Asset Europas und was auch Europa so zusammenschweißen kann. Aber ich glaube trotzdem, dass man hier Flexibilität zwischen den jeweiligen Sachen hat. Ansonsten, man kann es das verbildlichen, ansonsten versucht man hier irgendwelche Kanäle zu schaffen und die sind sehr, sehr rigide. Und wenn dann, ja, und wenn es nur so ein bisschen wackelt, dann passt das so, ja, dann geht das schon in diesen fixen Geschichten, die man macht. Ja, weil ich meine, fix hier beispielsweise, wenn überall der Euro als Währung gilt, dann ist das fix zwischen den Einzelnen. Aber wenn es mal irgendwo schief geht, so ein bisschen wackelt, dann werden diese Kanäle sehr, sehr brüchig. Und ich meine, das haben wir damals gesehen, als man darüber diskutiert hat im Nachgang zur europäischen Währungskrise, ob beispielsweise die Griechen aus dem Euro gekickt werden, damit sie überhaupt mit ihren Schulden klarkommen. All diese Geschichten. Und ich glaube, dass solche Probleme mit zunehmender Komplexität der Wirtschaftsaktivitäten nur ich will nicht sagen verschlimmert werden, aber deutlich verstärkt werden.
Da war jetzt viel dabei. Ich konnte, glaube ich, jetzt nicht alles mehr behalten, was ich dazu sagen wollte. Aber ich versuche mal da einzusteigen. Faktor Heterogenität. Das stimmt natürlich, vor allem gerade, wenn man sich den Einzelfall anguckt, dass eine sehr, sehr hohe Heterogenität herrscht. Aber man muss dem auch entgegenhalten, dass europäische Länder schon viele Charaktertraits haben, die sich überschneiden. Also Demografie zum Beispiel, im Einzelfall kann die komplett anders aussehen, aber im Großen und Ganzen betrachtet sehen wir schon sehr große Überschneidungen der Demografien der einzelnen Länder. Das heißt, da betrachten wir schon mal gleiche Probleme, die irgendwie gelöst werden müssen und die vielleicht, wo es vielleicht sogar Sinn macht, die auf europäischer Ebene zu lösen. Auch wenn der Wettbewerb der Ideen interessant wäre, was machen diese einzelnen Nationen, um den Problemen Herr zu werden, um dann quasi den Markt außenrum zu bereichern, dass man sagt, okay, bei denen hat es geklappt, die haben folgenden Ansatz benutzt und dann kann man den kopieren sozusagen als andere Nation. Das wäre schon hilfreich. Was man immer bei unserer Diskussion, weil wir haben uns ja jetzt die ganze Zeit ein bisschen auf diesen einen Faktor der Volt-Partei bezogen, dass man eine europäische Armee aufbauen sollte. Man sollte dem ja auch mit zur Seite stellen, dass die Volt-Partei ja auch ein föderales Europa haben will, zusätzlich. Also wenn man das dann im Gesamtkontext des Parteiprogramms betrachtet, den Punkt, dann wird es auf der einen Seite klarer, worauf es rauslaufen soll. Auf der anderen Seite, finde ich, wird es auch noch kritischer, weil gerade dieses System des föderalen Europas mit einer europäischen Zentralregierung, die dann auch die Befugnis haben soll, Gesetze vorzuschlagen, das wird dann schon noch kritischer, weil dann geht es nicht mehr um diese im Einzelfall ist was anders Dinger, sondern da hast du eine Instanz, die dann schon starke Richtlinien vorgeben kann, was das Europaparlament jetzt im Moment ja noch nicht so sehr kann. Also diese Gesamtstärkung der Machtposition des Europaparlaments im Gesamtkontext, das finde ich gerade, wenn man dann noch propagiert, man möchte ein gemeinsames Militär aufbauen, sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil ich dann nicht wüsste, wo soll der Fahrplan hingehen und wer nimmt die Vorreiterrolle in einem föderal organisierten Europa ein. Wenn es so ähnlich ist wie in Deutschland, in dem die Geberländer schon irgendwie eine entscheidendere Rolle spielen als die Nehmerländer, also jetzt im Bundeslandkontext, dann sehe ich schon, dass das Gesamtkonzept an Attraktivität für einige der Mitgliedstaaten verlieren könnte.
Ja, bin ich vollkommen auf deiner Seite. Wir sehen ja auch, dass aktuell jetzt zwischen manchen EU-Mitgliedern, die jetzt, ja, also hauptsächlich im Osten Europas, das heißt jetzt halt irgendwie Ungarn oder die Slowakei, wo jetzt vielleicht nicht ganz so das Bedürfnis besteht, stärker in die EU integriert zu sein. Also ich glaube, solche würde man damit, ich will nicht sagen verschrecken, aber man würde einfach sagen, hey, wir sind vielleicht aber nicht mehr so attraktiv als, ich will nicht sagen Machtmittelpunkt, aber man würde sie dann wahrscheinlich schon in andere Richtungen irgendwie hindrücken und ich glaube, das wäre halt irgendwie der falsche Ansatz.
Ein Punkt, den ich noch kurz aufgreifen würde oder vielleicht zwei Pünktchen aus dem Wahlprogramm ist auf der einen Seite, dass sie für ein europaweites Smart-Energienetz und eine Europabahn mit Schnell- und Nachtzügen sind. Und ich finde, also beide Konzepte haben was, haben aber auch irgendwie so ein Geschmäckle dann gleichzeitig mit. Im Gesamten betrachtet, weiß man nicht, das geht halt alles in Richtung starke Zentralisierung, wenn man das Gesamtpaket betrachtet. Aber so für sich genommen finde ich die Idee von einem europaweiten Smart-Energienetz und auch von einer Europabahn gar nicht so verkehrt. Gerade als infrastrukturelle Grundpfeiler, selbst wenn das jetzt nur eine Kooperation von einzelnen Nationalstaaten ist, finde ich es ein interessantes Projekt. Also das sollte man sich vielleicht überlegen.
Finde ich sehr interessant, dass du sagst, weil Mobilität ist, ich glaube, in 60-70% aller Wahlprogramme drin gewesen, die wir uns angeguckt haben. Ja, also ich schaue kurz mal durch. Volt, bei den Grünen ist es dabei, die ÖDP, die Linke, ich glaube, die SPD hat es auch dabei. Ja, das waren so die, und ich meine, das sind ja schon viele, viele, viele große Parteien dabei gewesen. Das finde ich sehr interessant. Und an sich ist es natürlich bessere Energievernetzung und bessere Mobilität, sehe ich vollkommen. Ist für mich immer die Frage, wieso existiert sowas aktuell noch nicht? Ja, also ich glaube, niemand würde von sich sagen erstmal, wow, das ist etwas, was überhaupt keinen Nutzen bringt. Und dann schauen wir rein, okay, wieso existiert sowas beispielsweise noch nicht? Und dann schauen wir rein, Transportmittel und Energiemärkte sind halt irgendwie sehr, sehr stark reguliert auf nationaler Ebene, wo du halt auch sehr, sehr viele Special Interest und Vested Interest von irgendwelchen Playern hast, die dann halt irgendwie versuchen, mit Lobbyarbeit einzugehen. Ich meine, das ist das Gleiche wie bei der europäischen Armee und in den Rüstungsunternehmen. Ja, also beispielsweise möchte, das ist ja so ein klassischer Frankreich-Move, ja, okay, wir wollen hier irgendwie gemeinsame Beschaffungen machen für europäische Streitkräfte, aber die müssen halt einfach alle aus französischen Firmen kommen. Ja, also es passiert sehr häufig, also da kann man drüber schmunzeln. Ich meine, das ist natürlich auch lustig, aber ich meine, das machen die Franzosen ja sehr, sehr gerne, Industriepolitik, und sagen halt hier unsere Geschichten, ne? Und aber nochmal zurückzukommen auf deine Punkte, Mobilität und so, ich glaube, das klingt erstmal gut, bis man sich dann erstmal fragt, okay, wieso existiert sowas überhaupt eigentlich aktuell noch nicht, ne? Und dann, ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, und ich will es nicht sagen, dass ich die Antwort komplett auf diese Frage habe, aber ich kann schon vielleicht sagen, dass es dahin gehen würde, dass es halt einfach sehr, sehr viele nationale Player gibt, die halt irgendwie sagen, okay, das geht nicht, weil und so weiter. Und genauso auf dem Energiemarkt, der ja an sich ja schon recht stark vernetzt ist. Und dann schaut man zum Beispiel den Energiemarkt an. Wir haben allein ja schon in Deutschland Probleme, irgendwelche Trassen zu bauen vom Norden hin in den Süden. Ja, und wie soll das dann überhaupt auf einer nationalen Ebene passieren, wenn hier irgendwelche NIMBYs drin sind? Und all diese, ja, ich würde sagen, nicht Probleme, aber all diese Hindernisse werden dann irgendwie versucht, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Und das ist dann immer so ein bisschen, klingt gut erstmal, aber hier war ja noch was.
Ja, es ist schade eigentlich, dass man so grundsätzlich gute Konzepte dann mit so viel Kritik hier überhäufen muss. Aber ja, ich kann mich dem leider nur anschließen. Also diese Stromnetzgeschichte, die ist halt von der Infrastruktur, die man dafür bauen müsste, richtig, richtig mies. Und was man halt nicht vergessen darf, die Energieversorger sind mit die größten Unternehmen auf dem Kontinent und die werden sich ihren Kuchen nicht wegnehmen lassen. Die werden da bis zum letzten Mann mit aller Gewalt und Lobbykraft gegen kämpfen. Und das wird richtig hässlich. Das wird richtig hässlicher Lobbykrieg. Und beim Zugthema sehe ich halt noch die ganz schlimme Geschichte mit der Convenience. Also ganz ehrlich, Jungs, ich fände es richtig geil, wenn ich mit dem Zug von Portugal nach Bayreuth fahren könnte. Das würde ich richtig, richtig feiern. Aber ich habe nicht Zeit, 2 Tage im Zug zu sitzen. Und ich bin mir auch 100% sicher, dass mit dem ganzen Administrationsaufwand das teurer wird, als zu fliegen. Und ich glaube, dass 99% aller Menschen, wenn sie sehen, okay, ich kann 2 Stunden fliegen oder 26 Stunden Zug fahren, da wird sich niemand für den Zug entscheiden. Das wird einfach nicht passieren. Und dadurch haben wir dann so viel Sunk-Costs in diese ganze Infrastruktur aufgebaut, dass sich einfach nicht lohnt. Weil wir müssen es mal relativieren. Also überall dort, wo wir wirklich Density haben, wo wirklich viel Traffic ist, entweder sind es Pendler oder auch einfach Business-Sachen, die da hin und her gekarrt werden oder auch Frachtcargo, überall da, wo das maßgeblich fährt, sind die Schienen ja schon und das wird ja auch alles genutzt. Aber die Touristen, die nutzen das nicht, weil die immer mit dem Flugzeug fliegen und das ist halt verhältnismäßig weniger Traffic und das kann man dann in der Luft machen. Und wenn du die Abwägung hast, dass du wirklich irgendwo hin willst, nicht weil du es musst wegen der Arbeit, sondern weil du Freizeit oder Urlaub dort verbringen willst, dann wirst du nicht da die vollen 20 Stunden mit dem Zug fahren. Das wird einfach keiner machen. Weil wenn ich im Jahr 30 Tage Urlaub habe, dann werde ich da nicht 4 von einem Zug verbringen, wenn ich das auch in 4 Stunden mit dem Flugzeug hätte erledigen können. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das hinreichend viele Leute machen werden.
Ja, also ich denke mir bei solchen Großprojekten immer so, bei solchen industriellen Großprojekten, wenn das so viel Wert schaffen würde für die Gesellschaft, wieso hat dann nicht irgend schon ein gieriger Kapitalist gesagt, ich investiere da jetzt rein und baue das Ding und scheffle einfach Kohle wie Hölle? Ja, weil natürlich die Leute wissen, oder eben die Unternehmer, die Leute, die das Kapital so bereitstellen können, das rentiert sich nicht. Das wird keiner wahrnehmen.
Ja, aber auch weil jetzt ein Kapitalist auch kein transnationales Schienenausbauprojekt über irgendwelche europäischen Länder hinweg finanzieren oder durchführen kann.
Ja, du kannst es ja als Konsortium machen.
Ich zweifle da jetzt so ein bisschen die Macht der Kapitalisten an. Das müsste schon.
Ja gut, aber dann ist es wieder was Regulatorisches und dann ist es, bist du wieder bei der Bürokratieebene der EU, wo wir bei der Partei beispielsweise waren.
Ja, aber das ist teilweise für solche Großprojekte vielleicht einfach notwendig und es hat halt vielleicht dann einfach noch keiner geschaffen, weil sich dieser Staatenbund noch nicht dazu entschieden hat, das durchzusetzen. Und es ist halt eben keiner aus der freien Wirtschaft dazu in der Lage, das umzusetzen, weil die Hürden viel zu groß wären. Also die Kosten, das aus der freien Wirtschaft heraus zu ermöglichen, übersteigen eventuell, und das hört sich jetzt aus meinem Mund auch irgendwie komisch an, die Kosten, die die EU ausgeben müsste, um das Projekt zu verwirklichen. Wir alle wissen, dadurch, dass es halt ein Bürokratieprojekt wäre, hätten wir dann diesen Stuttgart 21 und Berliner Flughafeneffekt. Also es würde eine Katastrophe werden, das irgendwie umzusetzen. Davon kann man ausgehen. Aber würde es funktionieren und würden sie es hinkriegen, das sinnvoll durchzusetzen, könnte es vielleicht ein Erfolg sein. Und jetzt vielleicht gar nicht für den Personentransport, sondern einfach als Handelsinfrastruktur.
Aber das sagen wir doch schon, oder?
Ja, aber halt über diese Nationalgrenzen hinweg. Das ist schon komplizierter jetzt und ein bisschen ineffizient, als würdest du ein hocheffizientes Schienennetz nochmal reinlegen.
Ich glaube, was mehr Wert schaffen würde, aka einfach weniger Kosten und mehr Gewinn, ist, wenn du den bürokratischen Aufwand, sowas privatwirtschaftlich zu lösen, einfach verringern würdest. Aber da haben einfach die nationalen Player keinen Anreiz dafür zu tun, weil dann müssten sie halt sagen, hey, ich müsste vielen verschiedenen Unternehmen die Möglichkeit geben, das durchzusetzen und nicht nur eben meinen nationalen Spielern.
Ja, also du sprichst ja das Problem schon mit an, dass im Endeffekt hat keine dieser Institutionen irgendwie besondere Anreize, ihre Befugnisse und ihre Machtstellung aufzugeben zugunsten irgendeiner anderen Partei. Und in dem Fall wären das dann halt irgendwelche Kapitalgeber, denen man dann diese Machtstellung übereignen würde. Und da müsste schon ein hoher Grad von Idealismus dahinter stecken. Müsste da irgendwie so ein libertärer Kopf sitzen, der dann sagt, ja, mir egal, dann gebe ich halt jetzt meine Macht ab. Ich weiß ja, dass das dann hinterher vielleicht besser läuft. Aber ansonsten keiner, der da jetzt eine Position innehat, würde die ja freiwillig wieder aufgeben.
Ich meine, das ist Teil des Problems, oder?
Schon, aber es ist ja auch irgendwo verständlich.
Es ist verständlich aus Sicht des Individuums, aber ganz Europa zahlt dafür.
Ja, so, das ist der Lauf der Dinge.
Ich weiß nicht, ob ich die Einstellung unterschreiben möchte. Also, ja, ich weiß, dass es ein positives Statement ist, dahingehend, dass es positiv beschreibend ist von dem, was aktuell vorherrscht. Für mich ist nichtsdestotrotz vielleicht insbesondere deswegen den Anreiz zu versuchen, zu sagen, hey, wie kann man ein System gestalten, in dem sowas eben nicht der Fall ist.
Ja, das war jetzt keine positive Bewertung meinerseits und auch keine Entschuldigung des Ganzen, sondern eine Feststellung,
mehr oder weniger. Ja, es ist eine Beschreibung, das ist eine akkurate Beschreibung. Ja. Meiner Meinung nach ist es halt leider eine akkurate Beschreibung. Ja, aber lass uns hier nicht in Kleinigkeiten, denn an sich wollten wir Wahlprogramme besprechen und wir sind ungefähr mehr als die Hälfte deep von der Zeit und haben gefühlt ein Programm angerührt.
Naja, wir sprechen ja mehr über Programmpunkte
als über Programme. Und ich glaube, da gibt es schon viele Doppelungen und so, haben wir vorhin
gesagt. Also ich bin fürs nächste Thema, was auch überall vorkommt, und zwar Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.
Wird immer zusammen genannt. Also es ist immer ein Ding. Nie.
Warum auch immer, finde ich. Vielleicht ist alles CO2.
Ja. Also
schießt los, Jungs.
Ich finde, dass der Punkt soziale Gerechtigkeit, der wird bei sehr vielen Parteien irgendwie an sich mehrfach genannt, weil sie dann immer wieder auch nochmal humanitäre Standpunkte aufnehmen. Das ist im Endeffekt auch nur soziale Gerechtigkeit oder dieses Gemeinwohl dann mit reinbringen. Gemeinwohl meint eigentlich auch nur soziale Gerechtigkeit irgendwie. Das ist so ein Kofferwort, was irgendwie in Mode ist. Generell ist mir aufgefallen, beim Durchgehen der Programme, dass sehr viele Kofferwörter wieder untergebracht worden sind, die dann immer wieder mit den gleichen Inhalten gefüttert sind. Also auch wieder so Demokratieschutz hatten wir ja schon eine komplette Folge drüber gemacht, was damit mit der Begrifflichkeit für Probleme einhergehen können. Und hier ist es halt dann immer Klimaschutz und Gemeinwohl und was damit gemeint ist, halt CO2 reduzieren und dem Kapitalismus etwas entgegenstellen. Also es ist in der Regel immer, geht es um faire Löhne, es geht um Gleichberechtigung, es geht um Gleichstellung von allen Geschlechtern, es geht um, also halt so.
Was meinst du mit allen Geschlechtern?
Ja, alle, die existieren, um das jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Das ist halt ein großer Themenkomplex, den die da in ein, zwei Überpunkte zusammenfassen. Und ich finde, das ist ein bisschen zu wenig. Gerade, also bei der ÖDP hat es mir gefallen, bei denen heißt das Ganze Klimaschutz und Umweltschutz und dann geht es dann da tatsächlich auch drum. Und das finde ich dann auch irgendwie einen fairen Punkt, wenn du sagst, hey, wir machen auf der einen Seite Klimaschutz, das heißt CO2-Reduzierung und irgendwelche Maßnahmen, um die Klimaneutralität bis 2035, ist meistens genannt, zu gewährleisten. Manchmal glaube ich auch 2050, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. In der Regel steht da immer was drin von erneuerbaren Energien, das heißt Solarkraft, Windkraft. Bei den Grünen stand irgendwas noch mit Wasserstoffleitungen drin und sowas. Also schon teilweise auch innovativere Energiekonzepte, die dahinter stehen. Ich bin da ein bisschen unschlüssig, wie das dann auf europäischer Ebene umgesetzt werden soll, wenn es denn eintritt. Das, also wie Naturschutz auf europäischer Ebene umgesetzt werden kann, das ist, denke ich, was, wo man gut mit umgehen kann. Also gerade wenn es um übernationale Bestimmungen über den Naturschutz geht, was ist da relevant? Was für Naturräume müssen geschützt werden? Welche Renaturierungsmaßnahmen sind relevant zum Beispiel? Das sind Sachen, die, finde ich, auch auf europäischer Ebene sehr gut geklärt werden können. Aber für die vielen, und das haben wir jetzt vorhin auch schon angesprochen, unterschiedlichen Wirtschaftssysteme, so etwas wie einheitliche CO2-Steuern einzuführen oder wie einheitliche Vorgaben einzuführen, wie jetzt der Energieumbau stattzufinden hat, ist immer ein bisschen schwierig, vor allem weil wir ja merken, wie heterogen gerade die Energieversorgung auch in Europa aussieht. Wir haben Länder, die setzen extrem auf Atomkraft, und dann haben wir eine der treibendsten Mächte innerhalb der EU, nämlich Deutschland, die komplett auf Atomkraft jetzt verzichtet haben. Und wie vereinheitlicht man jetzt diese verschiedenen nationalen Konzepte der Energiepolitik mit einem übereuropäischen Konzept von Energiepolitik? Beziehungsweise nicht unbedingt die Frage, wie macht man das? Das ist ja gar nicht so schwer zu beantworten, sondern wie entscheidet sich die EU, wenn wir so viele Einzelsysteme haben, die an der Entscheidung mitbestimmen?
Ja, also klassisches Beispiel, es war vor, ich glaube, einem Jahr oder so, als Deutschland dann halt auch irgendwie durchgepresst hat, dass Energiegewinnung aus Gas jetzt auch gar nicht mehr als so schlimm eingestuft wird. Natürlich konnte das Deutschland auch nur machen, weil es halt eben im Prinzip die mächtigste Position innerhalb der EU hat. Ich glaube, es gibt nur zwei Länder in der EU, wenn ich mich an unser damaliges Interview mit Andreas Fichtner zurückerinnere, die eben nicht irgendwie in irgendeiner Art auf Atomenergie setzen, unter anderem eben Deutschland. Und du hast jetzt beispielsweise die Umwelt oder den Naturschutz angesprochen, und tatsächlich, wenn man mal sich darüber Gedanken gemacht hat, also im Prinzip jedes Wahlprogramm hat nicht viel von Naturschutz, außer eben vielleicht das der ÖDP. Ja, also das meiste hat irgendwie CO2 und irgendwelche Ausstöße von irgendwas. Die wenigstens machen sich Gedanken um die Natur oder um beispielsweise Renaturierung, was du gerade angesprochen hast. Und noch was mir aufgefallen ist, eben diese Kofferwörter, Fachterminus Suitcase Words, wo man einfach alles reinspringen kann. Ich weiß, das sind Wahlprogramme, aber ich finde, dass viele der Mainstream-Wahlprogramme echt extremst nichtssagend sind. Ja? Da steht irgendwie mehr Freiheit drin, da steht mehr Demokratie, da steht Gerechtigkeit, da steht Umwelt drin. Aber wie sowas umgesetzt werden soll, wie gesagt, mir ist bewusst, das sind Wahlprogramme, und ich kann da jetzt halt nicht irgendwie ein Policy-Paket von 85 Seiten reinschreiben, wie ich das jetzt halt mit welchen Regelungen und welchen Mechanismen umsetzen möchte. Das ist mir vollkommen klar. Allerdings beispielsweise andere Parteien, die ein bisschen kleiner sind, klar, die haben viel, viel speziellere Ziele, aber da steht wirklich drin, okay, wir wollen beispielsweise, was haben wir hier irgendwie, beispielsweise die Partei Dexel, so. Das ganz klar, also das ist ein klar definiertes Ziel, ja, also erstens mal ist es ein klar definiertes Ziel. Ich weiß, wann und wie das erreicht ist. Ja, wo beispielsweise mehr Demokratie, ja, keine Ahnung, wann habe ich das erreicht? Wie habe ich das erreicht? Ich weiß es nicht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Dexit the way to go ist. Ich will aber nur sagen, dass man sich da ein bisschen drauf festnageln kann. Ja? Also ich kann dann sagen, guck mal, das habe ich damals gesagt, vor 3 oder 4 Jahren, wenn es dann an die nächste Wahl geht, ja, und kann sagen, habt ihr es erreicht, habt ihr es nicht erreicht? Was habt ihr gemacht, um es zu erreichen? Und aber vieles andere ist halt einfach nur leeres Blabla, habe ich das Gefühl. Das hat mich am meisten bei der FDP aufgeregt, ehrlich gesagt. Das ist ja eigentlich die Partei, die mich als Classic Liberal irgendwie am meisten ansprechen oder vertreten sollte. Wobei ich mir gesagt habe, no way, Jose. Also nicht im geringsten fühle ich mich hier irgendwie mit irgendwas, was mit dem ich mich identifizieren kann. Das waren so ein paar Sachen, die mir im Generellen aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob es aber auch so war.
Ja, es gab eine Partei, die hat mich natürlich komplett abgeholt, und zwar die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Die
yes.
haben ganz konkrete Punkte rausgehauen, was gemacht
yes.
wird.
Yes!
Die fand ich richtig stabil. Also die haben sehr gut ausgearbeitet, wo sie hinwollen. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich denen meine Stimme gebe, dann kriege ich schulmedizinische Verjüngungsforschung. Und was anderes will man ja auch eigentlich gar nicht, oder?
Was braucht man denn noch? Also wenn ich schulmedizinische Verjüngungsforschung habe, brauche ich schon mal keinen Zug mehr nach Portugal.
Eben, ist mega cool. Du hast hier die Kryonik, du kannst dich einfach wegfrieren lassen, falls du doch verrecken solltest. Das ist mega.
Brauchen wir auch gar keine Altenheime mehr, wir frieren die einfach alle ein. Beim ersten Anzeichen von, ab in den Kühlschrank.
Du hast einfach irgendwie vergessen, wo der Schlüssel oder so rumliegt. Machst irgendwie die Tür auf.
Erstes Anzeichen für Alter. Da wird jeder aus dem Verkehr gezogen. Ja, das, also dann läuft es auch einfach. Demografieproblem geklärt.
Ja, easy. Da wäre auch der Wohnraum wieder billig.
Ja, also was da an Wohnraum frei werden würde, dann hätten wir wirklich Platz hier überall.
Da müssen wir aber vielleicht doch noch eine Kooperation mit Russland machen, wo wir die dann alle im Eis lagern können.
Ja, vielleicht finden wir da auch eine innereuropäische Lösung für.
Oder Grönland? Gehört Grönland zur EU schon, oder? Wegen Dänemark.
Also Teile davon wegen Dänemark, ja. Also vielleicht kriegen wir da ein bisschen Permafrost, wo wir die alle reinlegen können.
Easy.
Aber wir können uns auch einfach ein bisschen Space am Nordpol oder an der Antarktis kaufen und dann ins ewige Eis. Das geht auch.
Das läuft.
Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht irgendwann mit
so einem Eis... Wenn man die Grünen oder Greenpeace fragt, weiß ich nicht, ob das so ewiges Eis ist.
Ja, Klimaungerechtigkeit.
Ich finde tatsächlich, dass die ganz interessant sind in dem, was sie machen wollen. Ist natürlich quatschig, also die kriegen im Leben nicht die Stimmen zusammen, die sie brauchen würden, um irgendwas zu bewegen. Insofern ist es so auf demselben Niveau wie die Partei, der man ja auch nur irgendwie aus Spaß seine Stimme gibt, mir als Satirepartei.
Ja, und um Programm halt Sonneborns Rente zu finanzieren.
Die hat er ja schon sicher, weil er im EU-Parlament drin saß. Also da müssen wir jetzt eigentlich nichts mehr machen. Also alle, die vorher die Partei gewählt haben, jetzt bitte in die Partei, also die schulmedizinische Verjüngungsforschung investieren. Vielleicht kriegen wir da ein paar lustige Statements von denen.
Ja, also ich glaube, wir können das, wir haben es vorhin ganz kurz angerissen, ich glaube, da können wir recht schnell drüber gehen. Die Geschichte rund um Freiheit und gegen rechts, das ist ja, ich glaube, im Prinzip das Ding. Ich bin vorhin an einem Wahlplakat der Grünen vorbeigefahren und musste ziemlich lachen. Das war irgendwie gemeinsam gegen rechts für mehr Freiheit. Ich würde es jetzt nicht die Grünen als die freiheitsliebendste Partei einstufen. Ich glaube, so wie mit rechten Parteien umgegangen wird, ist tatsächlich sehr antiliberal. Ich glaube, es spricht für mich von Hilflosigkeit, denn man weiß ja einfach nicht mehr weiter zu helfen, als zu verbieten oder zu versuchen zu verbieten. Und naja, gut, wenn ich sage, okay, du darfst nicht mehr sagen, was du denkst, okay, dann denkt diejenige Person es trotzdem noch und hält dich einfach nur für bescheuert. Ist eben nicht der richtige Ausweg. Ich habe da schon sehr, sehr viele Konversationen auch mit sehr, sehr guten Freunden drüber geführt. Mein Standpunkt ist, ich will mich jetzt nicht als Rechten einstufen lassen. Ne? Die Sache ist allerdings nur, ich glaube, dass die Herangehensweise einfach genau die falsche ist, indem man versucht, sowas zu unterdrücken. Wenn ich den Leuten ihren Mund verbiete, das Problem ist, natürlich bei den meisten Leuten kommt einfach kompletter Bullshit raus. Ja? Und das ist das Problem, ja. Aber ich muss in den Diskurs gehen mit den Leuten. Ich kann ja einfach nicht sagen, du darfst es nicht mehr sagen, aber denken tust du es ja trotzdem noch. Denn dann kommen eben solche Wahlergebnisse raus. Und wieso hat denn die AfD, dann machen wir uns die Getop, wieso hat denn die AfD so hohe Wählerzahlen? Und dann und diese Frage so, wieso und weshalb? Und dann versucht man hier irgendwelche wilden Theorien so. Ja, weil die Leute halt einfach anders denken. So, und dann musst du einfach eben in den Austausch der Gedanken gehen und versuchen, sie mit deinen Argumenten zu überzeugen. Und wenn du das nicht kannst, dann liegt es einfach an dir selbst, dass du sie nicht überzeugen kannst. Das ist ganz einfach so. Wenn ich dir einfach irgendwas nicht verkaufen kann, dann ist dein Produkt oder dein Sales-Prozess einfach schlecht. Und nichts anderes ist das.
Ja, und dann muss man einfach die Konkurrenz verbieten.
Das ist das einfach. Jetzt haben wir zwei Geschmacksrichtungen.
Wir könnten ja mal die chinesische Partei fragen, ob die hier auch Europa regieren wollen. Ich glaube, die würden es ablehnen, wenn wir die fragen würden. Ich glaube, die würden sagen, Alter, das tue ich mir nicht an. Das,
falls ich nicht...
So viele Kameras können wir gar nicht produzieren, dass wir euch alle im Auge haben.
Also jetzt mal, um dem Ganzen noch die diplomatischere Version hinzuzufügen. Aus dem liberalen Standpunkt heraus betrachtet, muss man ja immer sagen, dass Freedom of Speech ist eigentlich das größte Gut, gerade wenn es um politische Diskurse geht, dann sollte einfach jeder Gedanke sollte auch aussprechbar sein, bis halt auf wenige Ausnahmen, die aber auch klar rechtlich geregelt sind. Ne? Also wir haben sehr gute Gesetze, die regeln, was sagbar ist und was nicht und was dann eben auch strafrelevant ist. Und die Strafen für zum Beispiel den Volksverhetzungsparagrafen oder so, die sind ja auch echt knackig teilweise. Gerade was das dann auch für dein Leben bedeutet, wenn du mal für Volksverhetzung verklagt worden bist, ja, da kannst du halt viel Spaß bei der Jobsuche haben. Da das rechtlich geregelt ist und Freedom of Speech eben sehr wichtig ist für den Meinungsbildungsprozess, denke ich mir halt, was ist die Forderung dahinter? Rechtsextremismus bekämpfen zum Beispiel, also wenn wir hier von terroristischen Vereinigungen reden oder wenn wir von Gefährdungssituationen sprechen, dann go for it. Welche Maßnahmen dafür relevant sind, sollten auch umgesetzt werden, gerade also in der Terrorismusprävention ist es super wichtig, auch in der Prävention von zum Beispiel Gewaltstraftaten oder anderen geplanten Verbrechen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da Vorreiter sind. Aber wenn es darum geht, den Meinungskorridor zu bestimmen, dann muss man ganz klar sagen, ab da driftet man in gefährliches Fahrwasser.
Wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja? Also meine Maxime ist immer sozusagen, das Leben, ja, das individuelle Leben, das muss man oben aus der Stelle stellen, ja, das zu beschützen. Deswegen auch vollkommen, wenn Terrorismus, Rechte und so, natürlich, da muss man sehr, sehr hart durchgreifen, Gefährdung von Leben oder sowas. Aber wie du schon gesagt hast, das geht halt eben um den Diskurs. Und ich denke mir immer so, okay, wieso wird überhaupt eine Person denn, was motiviert eine Person beispielsweise überhaupt, Terrorismus zu begehen? Ja, das ist, für mich ist das fast schon ein letzter Ausweg. Ja? Also ich glaube, die wenigsten würden für sich sagen, hey, du, ich bin jetzt irgendwie mit meiner Kommunalwahl nicht zufrieden und ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Jetzt bombe ich mal irgendwie den Bürgermeister hier in die Hölle oder sowas. Nee, natürlich nicht. Das ist für die meisten halt irgendwie sagen, ich fühle mich einfach nicht mehr repräsentiert und ich kann einfach mich nicht mehr ausdrücken und sowas.
Ja, aber es gibt natürlich auch labile Gemüter, die dann dazu neigen, das ist halt ein relevanter Faktor, der immer mit reinspielen kann, dass du jemanden hast, der einfach nicht ganz geistig auf der Höhe ist und dann dumme Sachen macht.
Also das sind im Prinzip, liebe Zuhörer, es geht darum, es gibt einfach immer irgendeinen Vollidioten, der es verkackt und das ist ziemlich das Problem, genau. Und aber deswegen reden wir auch drüber, weil wenn du anderen Leuten sagst, du bist böse, weil du solche Gedanken hast und du grenzt die aus und machst die nieder, dann werden die tendenziell weniger friedfertig.
Das stimmt auf jeden Fall. Einen Punkt würde ich gerne noch anfügen, und zwar, das ist das, was mir immer so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet dabei, da pauschal irgendwie pro oder contra zu sein. Und zwar hat Nassim Taleb das ja, glaube ich, im Buch Skin in the Game beschrieben, dass tolerante Systeme dazu neigen, von intoleranten Systemen von innen heraus geschluckt zu werden, weil halt die intoleranten Systeme dominanter sind, letztendlich gerade darin, Mitglieder anzuwerben und auch die dann effektiv zu verdrängen aus dem Wettbewerb. Und deswegen müssen tolerante Systeme intolerant gegen intoleranteren Systeme sein, um sich selber zu schützen und um sich am Leben zu erhalten. Und ich weiß immer nicht, was ist da jetzt der relevante Part, ist es, also man muss ja vielleicht aus einem demokratischen System für im Interesse der Demokratie antidemokratische Strömungen verbieten, die Demokratie abschaffen wollen. Wenn man jetzt super idealistisch daran geht und sagt, ja, sollte die Demokratie von sich heraus, also von innen heraus abgeschafft werden, dann hat sich das System halt nicht durchgesetzt und hat halt im Wettbewerb der Systeme verloren. Aber ich glaube, das ist halt nicht im Interesse dessen. Und das ist auch nicht im Interesse einer demokratischen Gesellschaft. Insofern sollte es irgendwelche institutionellen Wege geben, mit denen man verhindern kann, dass zum Beispiel eine Gruppe in Deutschland das Kalifat, also jetzt aktuelles Beispiel, ich weiß, ist super polemisch, aber dass halt eine Gruppe in Deutschland das Kalifat ausruft, das muss eine Demokratie aus sich selbst heraus verhindern können.
Natürlich.
Und dann weiß ich nicht, was ist das Toolset, was denen zugestanden werden darf. Ich denke, ein Eingriff in den Meinungskorridor ist nicht der Weg,
Nein, um Gottes
Willen. Theoretisch
Also.
gibt es ja auch Gesetze. Also es gibt ja zum Beispiel das Gesetz, dass sich die Bevölkerung wehren darf, sollte ein Diktator die Macht übernehmen. Also per
Also
Verfassung.
ich meine, die Frage ist immer, du kannst im Prinzip allen möglichen Müll von dir geben. Es ist halt die Frage, was passiert denn damit, ja? Wenn ich jetzt, wenn die jetzt halt irgendwie das Kalifat ausrufen, so, okay, ja, bis jetzt kann ich hier noch ohne mich zu rasieren rumlaufen, wobei ich einfach ist nicht. Andere Geschichte. Aber ihr wisst, was ich meine. So, es ist halt im Prinzip, ja, du kannst so sagen, was du möchtest, aber solange nichts passiert, interessiert mich das nicht so. Und dann kommst du auch wieder zurück eben auf sowas, okay, wie tolerant bist du? Also, ja, okay, du bist halt beispielsweise, du hast jetzt halt eine Gruppe, die irgendwie sehr, sehr intolerant ist, aber selbst wenn sie beispielsweise irgendeine Art Macht bekommen würde oder potenziell Macht bekommen würde, wenn das System so ausgelegt ist, dass du mit dieser potenziellen Macht einfach nichts machen kannst, dann bist du einfach in einem System, was sehr, sehr antifragil ist. Wohingegen, wenn du in einem System bist, wo wenn du irgendwie eine gewisse Art kritische Masse erreicht hast, beispielsweise Weimarer Republik oder so, dann kannst du halt eben sehr einfach wie so einen Schneeballeffekt erzeugen oder dann halt eben an diese Macht auch irgendwie ausüben. Wohingegen, wenn du sagst, ja, okay, du hast es halt irgendwie recht viel Müll von dir gegeben, aber im Prinzip kannst du daraus keinen realen, ja, keine reale Reaktion irgendwie hervorrufen. Also, das kannst du sagen, du kannst alles Mögliche von dir geben, aber wenn dadurch nichts passiert, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass du beispielsweise jetzt keinerlei irgendwie Leben dadurch gefährdest oder irgendwie nimmst, all diese Geschichten. Ja.
Ich glaube, wir müssen da auch unterscheiden zwischen Worten und
Ja.
Handlungen. Also ich bin der Meinung, dass jeder Vollidiot davon trällern lassen, den muss man einfach trällern lassen, ja. Und egal was, aber wenn du zu dem Punkt kommst, wo halt gehandelt wird, wo bestimmte Aktionen gegen andere Menschen getätigt werden, sei es akut oder in der Planung, dann muss halt einfach mit der vollen Härte des Gesetzes
Eben.
durchgegriffen werden. Und wenn du halt jemand bist, der vorher immer die Schnauze aufgemacht hat in solche Richtungen, dann wirst du halt auch nicht als einfacher Straftäter, sondern als terroristischer Straftäter dann eben vor Gericht geahndet. Und das ist vollkommen legitim. Aber wenn wir halt dahin laufen, dass wir Leute ins Gefängnis sperren, weil sie irgendwelche Politiker fett oder hässlich nennen,
Dann laufen wir
dann
halt
voll
voll
in die
weg.
falsche Richtung, weil das schürt Gewalt ohne Ende. Also das sind Dinge, die man meiner Meinung nach absolut nicht machen sollte.
Ist das passiert? Ich hoffe, das war nur ein fiktiver Zukunftsausblick.
Du meinst, dass Leute angezeigt wurden, weil sie Politiker beleidigt haben?
Ja, das passiert
Das passiert
ziemlich
sehr
oft in
häufig, ne?
Deutschland.
Also es gibt, also auf Twitter so passiert das tatsächlich, ich will fast sagen, wöchentlich, dass irgendjemand dafür belangt wird, dass irgendwelche Politiker beleidigt.
Ja, okay, das ist schon ein bisschen arg schwach, weil also klar, man muss sich nicht beleidigen lassen in der Öffentlichkeit. Ich stehe dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber. Ich denke schon, dass man sich theoretisch, solange das im verträglichen Rahmen ist, beleidigen lassen müssen sollte. Also das müsste man aushalten können.
Gerade als Politiker. Ja.
Ja,
Also ich
gerade
stelle
als
mein
Person
Gesicht
des
dahin in die
Öffentlichen.
Öffentlichkeit. Und natürlich,
Ja.
es wird immer irgendwelche Trottel geben, die mich halt dann irgendwie mit irgendwelchen vulgären Sachen beschimpfen. Da muss ich aber drüber stehen. So, wenn ich das als Politiker nicht kann, das, ich meine, das ist für mich fast
Das ist ein
schon.
indirekter Aufruf an unsere Zuschauer und Täterschaft, dass sie uns beleidigen
Ja,
dürfen.
ja. Nennt
Wir
mich, keine Ahnung,
zensieren die
vieraugig,
Podcast-Folge
was.
nicht.
Denkt euch irgendwas aus. Seid bitte kreativ.
Ja.
Ja.
Alter, nicht gleich so gemein,
Nicht gleich auf Mutter gehen.
Ja, genau. Also das ist ja wirklich, ja, komm mal, das ist ja keine Beleidigung mehr. Das ist einfach, das ist wahrscheinlich eine Beleidigung gegen dich selbst. So, das ist so wie wenn Ron Weasley Schlucksch-Schlecken oder sowas casten würde. Weiß
Das war ein stabiler Vergleich. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass manche Wörter tatsächlich nicht ausgesprochen, also nicht straffrei ausgesprochen werden.
ja.
Das heißt, Sätze nicht straffrei bleiben
Zum
sollten, gerade
Beispiel.
Mordaufrufe. Mordaufrufe zum Beispiel, also oder Aufrufe zu Gewaltstraftaten. Das wären Sachen, die sollten nicht straffrei bleiben. Auch sowas wie Aufruf zum Wahlbetrug oder sowas. Das sollte eine Demokratie verhindern, weil ein Wahlbetrug ist ja was extrem Antidemokratisches. Das unterwandert ja sonst das normale Ablaufen des demokratischen Systems. Insofern sollte das auch eine strafbare Aussage sein.
Hat das jemand gemacht oder ist das ein fiktives Beispiel?
Nein, das hat jemand gemacht. Der Dekadent, wen es interessiert, hat dazu mal aufgerufen.
Und wie sieht das, also ich stelle mir das jetzt, vielleicht bin ich naiv, aber ich stelle mir das jetzt organisatorisch von der operativen her gar nicht so einfach vor. Also wie war denn da der konkrete Plan?
Um den Case zu wiederholen, er hat seine Zuschauerschaft dazu aufgerufen, indem er gesagt hat, hier sind doch bestimmt ein paar Wahlhelfer dabei. Wenn ihr da ein paar falsche Kreuze auf dem Zettel seht, dann malt einfach mit dem Stift drauf, damit die Stimme ungültig wird.
Also es war wenigstens mal ein praktisch umsetzbarer Ansatz auch mit dabei.
Ja, also es ist sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch wäre die Möglichkeit schon bestanden, dass da Wahlhelfer bei seinem Stream dabei sind, ihm zuhören und dann sagen so, jawohl, das muss jetzt gemacht werden, mein Lieblingsstreamer hat es gerade gesagt. Also bei ihm ist immer der Fall, der sitzt dann irgendwo in Irland, ist ein deutscher Streamer. Der kann natürlich in Irland nicht so gut belangt werden für das, was er so vom Stapel lässt, aber ein Bann von der Plattform oder so wäre da schon drin gewesen, aus meiner Sicht.
Ja, natürlich.
Auf Twitch?
Und das
verlinken wir in der Beschreibung.
Für mich ist das so, egal welche Partei es trifft, du darfst einfach in der Demokratie nicht zum Wahlbetrug aufrufen.
Ja, also was mir eigentlich im Vordergrund steht, ist, dass man eben den Kampf der Ideen nicht jetzt irgendwie mit Handicap kämpfen muss. Weil es geht darum, sich innerhalb der Spielregeln über Ideen, über gesellschaftliche Strukturen auszutauschen. Und natürlich hat Wahlbetrug damit nur gar nichts zu tun, weil das natürlich außerhalb der Spielregeln stattfinden würde. Und was natürlich dann auch vollkommen fair ist, dass dann der Game Master kommt und dir dann einfach eins auf die Nuss haut. So. Aber klar, deswegen, darum geht es mir eigentlich hauptsächlich, ja.
Wer ist denn der Game Master?
Das dürfte hier im deutschen Raum die Exekutive sein. Was diesbezüglich.
Steinmeier kommt zu dir nach Hause und klatscht dir voll eine in die Fresse. Oh, das würde ich gerne mal im Livestream sehen, ey.
Steinmeier, unser Fixstern.
Einfach nach Irland rüberfliegt mit dem Privatjet.
Nee, dafür kann er sogar den Bundesregierungsjet nehmen. Das ist.
Haben wir da nicht einen Zug?
Ja, könnte den Eurostar nehmen. Ich weiß, Zug verbinden? Ja, doch, Glück zwischen. Anyway, ich glaube, wir sind ein bisschen off-track. Ich wollte noch Honorable Mention für die CSU reinschmeißen. Das ist nämlich tatsächlich jedes Mal mein Personal Favorite, wenn es irgendeine Wahl gibt. Also Landtagswahl ist ja immer für ein starkes Bayern, ne? Sehr klar. Bundestagswahl ist für ein starkes Bayern in Deutschland. Und bei der Europawahl kommt natürlich das kreative Genius der Wahlplakatgestalter der CSU raus. Für ein starkes Bayern in Europa. Grandios. Ne? Also da muss man wirklich mal drauf kommen. Deswegen Honorable Mention CSU.
Ja, diese Übersteigerung der Wichtigkeit von Bayern, dass Bayern ist relevant für Europa.
Ja.
Ohne uns läuft hier gar nichts. Sorry, also müsst ihr mit leben.
Grandios.
Na, Wahlplakat auf Wish bestellen. Ja.
Ich bin, also es gibt noch so zwei Parteien, die ich ein bisschen sketchy noch finde. Und das sind einmal die Humanisten, also die sind nämlich so auch recht interessant aufgestellt. Jetzt, die haben sehr viele detaillierte Punkte zu ihren ganzen Fragen gegeben. Ist jetzt nicht so wäre nicht mein Go-To, aber ich finde es ganz interessant, was sie für Ideen haben bei manchen Fragen. Also zum Beispiel sind sie beim Klimaschutz und Energie sind sie für die moderne Kernenergie zur Reduktion von CO2-Emissionen. Wollen halt die Entwicklung und Nutzung von Technologien mit der CO2-armer Energieerzeugung und Speicherung fördern. Und statt einem Ausbau des Schienennetzes sind sie einfach für ein Europa-Ticket, was ich auch eine sehr elegante Lösung finde.
Also das ist ein Europa-Ticket wie Deutschland-Ticket dann, aber für Europa.
Genau, ja, dass du halt den europäischen Fernverkehr in dem Fall nutzen kannst über halt die Option eines Europa-Tickets. Das finde ich ist eine sehr elegante Lösung, mit der man die bestehende Infrastruktur zugänglicher machen kann.
Ich finde es in der Hinsicht auch schon interessant, wenn man dann mal feststellen kann, ob das dann überhaupt angenommen wird, so. Ob jetzt der Touri wirklich dann auch den Zug nimmt nach Portugal. das könnte man da auch schon mal so ein bisschen Daten sammeln.
Ja, also ich meine, die Möglichkeit besteht ja aktuell schon.
Ja, aber es ist halt teurer als das Flugzeug, ne?
Nee.
Oftmals. Und ich meine, wenn es teurer ist und länger dauert, dann ist das nicht so die attraktivste Option.
Ja, und interessant ist aber auch, dass sie dann bei der landwirtschaftlichen Frage sind sie auf der einen Seite schon für eine Förderung von ökologischer Landwirtschaft, aber auch für eine Integration konventioneller Landwirtschaft im Sinne davon, dass biotechnologische Forschung einfach in den Vordergrund gestellt wird, dass man auch Gentechnik in der Landwirtschaft zum Beispiel anwenden können sollte und dass der Einsatz von irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln in der konventionellen Landwirtschaft auf wissenschaftliche Empfehlungen fundiert wird, also dass man nicht grundsätzliche Verbote irgendwie einführt, sondern dass man halt erst guckt, wie ist denn der Impact tatsächlich von einzelnen Stoffen und daran dann halt die Richtlinien festmacht. Meinen macht man im Moment auch, aber teilweise herrscht schon auch ein starker Präventionsgedanke, wenn es um Umweltschäden gibt von Einsatzmitteln, was ich an sich sehr gut finde, was ich aber zum Beispiel bei der Gentechnikfrage bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin schon eher offen für den Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen. Aber auch, weil ich persönlich halt die Folgen, also die ökologischen Folgen für nicht zu desaströs halte oder die potenziellen ökologischen Folgen, sagen wir mal so, für nicht zu desaströs halte, als dass der Einsatz das nicht rechtfertigen könnte. Gerade wenn es halt um Fragen der Ernährungssicherheit geht, auch der globalen Ernährung, können gentechnische Lösungen auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Und dass das eine Partei ist, die sich da auch zum Beispiel dem Thema gegenüber mal offen positiv positioniert, finde ich interessant. Wie gesagt, ist nicht meine Go-To-Partei, aber die haben interessante Ideen.
Du hast gerade vorhin auch gesagt, die sind sketchy. Was findest du sketchy an denen?
Ja, dass sie halt eben oft so mainstreamigere Themen ansprechen, aber dann eine alternative Lösung vorschlagen. Mhm. Also die Themenauswahl, die ist überall quasi die gleiche. Und was wir jetzt vorhin schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, ist ja, dass die Antworten, gerade wenn man sich das Altparteienspektrum anguckt, auch immer irgendwie dieselben sind. Also die Unterschiede sind nicht so gigantisch, dass man jetzt sagen könnte, und die machen was komplett anderes jetzt. Den Unterschied, den muss man schon mehr suchen oder der macht keinen so großen effektiven Unterschied aus. Während bei denen ja jetzt wirklich teilweise schon radikale Ansätze mit drin stehen, die bei den anderen Parteien entweder explizit nicht genannt werden oder auch einfach gar nicht in Erwägung gezogen werden. Aber dann sind da halt auch so Sachen drin wie Bekämpfung von Steuerflucht durch die Einführung einer europäischen Steuerbehörde und einer globalen Mindeststeuer. Weiß ich nicht.
Globale Mindeststeuer ist vor allem auf EU-Ebene sehr gut durchsetzbar.
Safe. Ich meine, man kriegt das auch nicht mehr auf der EU-Ebene durchgesetzt, weil sich gewisse Staaten
wie Irland... sollte es das geben? Sollte es das geben?
Das ist die Frage.
Also ich meine, man sieht ja am Beispiel Irlands, dass die sich richtig hart ins Knie gefickt haben die letzten Jahre. Also in Irland möchte keine Sau mehr leben und das ist einfach richtig grottig dort.
Außer dekadent.
Also man sieht ja, dass es für Irland überhaupt nicht funktioniert hat und dass das Land eigentlich richtig kaputt gegangen ist dadurch. Weil du hast halt jetzt ein paar Leute, die halt ultra reich geworden sind und die anderen sind halt einfach komplett am Arsch, weil sie sich keine Wohnung mehr leisten können. Und ja, also.
Ist für mich die Frage, ob das an den Steuern liegt, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich haben da noch viele andere Sachen mit reingespielt, aber man kann sich solche Probleme damit schon auch ins Haus holen. Ich meine, wir kennen das hier aus der Schweiz auch in Kanton Zug, wo einfach die Steuern brachial gering sind, dass einfach die Mieten so hoch sind, dass du als Normalbürger da nicht wohnst. Und weißt du, wenn du einen Staatenbund hast, wo die anderen dann noch einen Lebensstandard bilden können, wo du dann als Normalsterblicher hinziehen kannst, dann ist das ja okay. Aber wenn du es halt fürs ganze Land so machst, ist halt, in Irland ist es halt das Problem, du hast halt nur den einen urbanen Raum. So. That's it. Und wenn du halt dann da nicht mithalten kannst, dann musst du aufs Land gehen. Und was willst du denn bitte als junger Mensch heutzutage auf dem Land machen? Was willst du denn da machen?
Nee.
Sollen die alle irgendwie im Pub arbeiten? So viele Pubs haben die ja nicht mal in Irland. Also, das funktioniert einfach nicht.
Vielleicht wird es gelöst durch die anderen grandiosen Wirtschaftsideen von den Humanisten, nämlich die Einführung eines Grundeinkommens und die Abschaffung kleiner Münzwerte. Also quasi keine
Münzwerte. Was sind kleine Münzwerte?
Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht haben wir da nur noch 1- und 2-Euro-Stücke oder sowas.
Ja, also dass man die 1 und 2 und 5 Cent Münzen oder 5 Cent nicht unbedingt, aber 1 und 2 Cent, das ist schon, weiß ich nicht, ob es das braucht. Das kann man schon diskutieren. Aber wir können das ja sowieso alles abschaffen und machen wir digitale Kryptowährungen und machen kein Grundeinkommen, sondern einfach eine Arbeitspflicht.
Pflicht. Jeder braucht einen Rechner zu Hause, der die ganze Zeit am Minen ist.
Ihr wisst schon, dass Central Bank Digital Currencies nicht dezentral sein werden, wenn sie kommen würden. Deswegen braucht man auch
die dann schon.
Ah, okay, ja. Irgendwo muss ja Energie verschwendet werden. Ja, safe. Ja, dann ja. Dezentral. mit einem Vetorecht.
Aber es ist ja nicht CO2-belastende Energie, sondern es ist ja erneuerbare Energie.
Ja, super. Man könnte nämlich ein Balkonkraftwerk an so einen Rechner anschließen.
Super. Machen wir. Ja, aber da können auch nur Blöcke gemeint werden, wenn gerade die Sonne scheint. Das heißt, man kann keine Kauftransaktionen machen oder keine Transaktionen, wenn gerade die Sonne nicht scheint. Das ist natürlich genial. Klar, ne?
Ja, das ist auch nachhaltig. Handelseinschränkung einfach. Nachts wird nicht gehandelt. Muss dich nach natürlichen Rhythmen orientieren.
Nachts geht das Licht nicht an.
Ja, wer braucht denn nachts überhaupt schon Licht so? Schlaf doch einfach.
Also im Mittelalter war früher auch der Markt zu, wenn die Sonne untergegangen ist.
Siehst du?
Wer hat denn überhaupt beschlossen, dass wir ein Anrecht darauf haben, nach Sonnenuntergang noch Geld auszugeben?
Dicker denn diese Gesellschaft.
Ja, also ihr seht schon, es gibt echt viel Bullshit als Vorschlag. Aber letzten Endes, keine Ahnung, können wir es zusammenfassen, wählt die Partei oder die mit dem Kryogenik-Zeug,
schulmedizinisch,
weil es witzig ist.
Ja, ja, klar.
Weil es witzig ist.
Das also
ist
einfach eben nicht die Partei, sondern bitte nur die Verjüngungsforscher. Die sind einfach
nur die Verjüngungsforscher wählen, weil es witzig ist.
Wir wissen alle, the funniest outcome is the most likeliest. Ne? Also das lustigste, das witzigste Ereignis ist auch das wahrscheinlichste.
Und vor allem, weil wir alle auf die Ergebnisse dieser Forschung angewiesen sind.
Natürlich wir drei nicht, weil wir Supermenschen sind. Nein, Spaß.
Haben wir schon mal einen Podcast zu dem Thema gemacht?
Ja.
Ja,
das schreit jetzt nach einer Update-Version.
Follow-up-Folge.
Follow-up.
Wir machen noch
sehen wir uns beim nächsten
Dive,
Mal.
Follow-up. Deep Dive in die Parteirichtlinie der Verjüngungsforscher.
Vielleicht kriegen wir einen von denen in die Strippe. Ja, schaut mal, wenn einer von euch irgendwie Kontakte hat, wir sind definitiv interessiert. Ja.
Ja, das war's, oder?
In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden für die angenehme Diskussion, Konversation. Wie zu erwarten war, gab es jetzt hier kein klares Ergebnis. Und das ist auch gut so, denn ich glaube, eben das ist der Austausch der Meinungen und die Konkurrenz zwischen den Ideen eben als solche. Wenn es hier den klaren Gewinner gäbe, dann wäre das Ganze hier ziemlich obsolet und ziemlich Geldverschwendung. Aber wie gesagt, euch beiden nochmal vielen Dank dafür.
Dafür nicht.
Alles, was man euch sagen kann, ist, geht raus und wählt, egal wen, auch wenn es jetzt nicht die kryogenen Menschen sind. Und
der Bruder bleibt daheim und wählt nicht.
Ja, macht im Prinzip auch, was ihr Lust habt.
Macht einfach, was ihr wollt.
Ja, also ich meine, das ist natürlich der libertäre Gedanke oder der klassisch liberale Gedanke in mir. Macht einfach, auf was ihr Lust habt. Aber schaut natürlich, dass ihr euren Nächsten dabei nicht schadet. Damit hätten wir es, glaube ich, auch schon zusammengefasst. Und aber auch euch Zuhörern vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr fandet die Konversation wenigstens ein wenig unterhaltsam, wenn nicht gar sogar informativ.
Wollen es mal nicht übertreiben.
Lass mal den Ball erstmal flach hier. Aber erstmal unterhaltsam. Ja, falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne sich ein bisschen darüber auslassen möchte, sagt gerne Bescheid, leitet dem gerne unseren Podcast weiter. Wir freuen uns über jede neue Zuhörer und Zuhörerin.
Innen.
Ja. Ich hab's gemerkt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.